Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Kurvendiskussion. Und über diese Folge könnten wir im Prinzip auch Ferngespräch schreiben, denn meine heutigen Gäste könnten kaum weiter weg sitzen als auf einer ganz großen Insel in der Südhalbkugel. Ich bin Ferdinand Heinrich Steiger, ich bin Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad und ich freue mich sehr, dass ich für diese Folge mal wieder Bea und Helle von Time to Ride begrüßen darf.
Hallo Ferdinand, grüß dich.
Hallo, viele Grüße aus Servus. Australien.
Ja. Auch natürlich ans Publikum.
Kurz zur Erklärung, wir haben im Juni 2024, ich hab nochmal nachgeschaut, da haben wir ja schon mal eine Folge gemacht und in Folge 70 habt ihr ja von euren bisherigen Reisen, von eurer Weltreise, sage ich mal, erzählt und seitdem waren wir ja immer wieder in Kontakt und ihr habt dann zwischendurch erzählt, dass ihr mittlerweile ein neues Projekt mehr oder weniger habt und zwar mit 50 Jahre alten Motorrädern mit 50 Kubik unterwegs sein. Oder wie beschreibt man es am besten?
Ja, ich würde sagen ungewöhnlich. Natürlich in erster Linie mal die meisten Leute, die wir treffen, sagen, die erste Frage ist, warum? Warum? Gar nicht unbedingt wegen dem Alter, sondern mehr wegen der Hubraumklasse. Warum so klein? Was natürlich von Anfang an immer sofort Gespräche an jeder Ecke eröffnet. Also du lernst natürlich Menschen unheimlich schnell kennen. Nicht nur, weil sie jetzt auch in dem Fall nur 50 Kubik sind, sondern eben auch Zweitakt, das Geräusch, das lockt die Leute sowieso schon an und dann natürlich das Aussehen dazu. Also das sorgt für Gesprächsstoff.
Jetzt waren unsere Weltreisemotorräder schon immer die Brücke zu den Leuten, aber die Kreidler, die 50er jetzt, die sind es noch viel, viel mehr. Also egal, wo wir langfahren, die Köpfe drehen sich um. Wir haben ja auch keine normale Hupe, sondern nur eine Fahrradklingel. Das heißt, wenn wir irgendwo langfahren und die Leute schauen, dann klingeln wir immer. Und das sorgt immer gleich für ein Lachen und du bist gleich im Gespräch. Und die Leute reagieren durch die Bank absolut positiv und begeistert. Und das macht so viel Laune.
Also das ist aber grundsätzlich wunderbar. Wollte man das Warum beantworten. Ja, das Warum so alt und warum so klein? Das war mal so eine Idee, ich glaube im Sommer 2020. Auch aus dem Grund, dass heutzutage so irgendwo es wird alles immer größer und schneller und besser und mehr. Und wir wollten da mal so ein bisschen back to the roots, einfach so den Wind um die Nase, das nächste Fahrzeug schnappen quasi, wie das halt vor 30, 40, 50 Jahren war. Und draufsetzen, ein paar Gepäcktaschen draufschmeißen und schauen, was so der Tag und das Abenteuer bringt. Und das war so der Gedanke dran, ja. So ein bisschen Nostalgie auch.
Ja, also Nostalgie, habt ihr da auch, ich sag mal, eigene Erfahrungen aus der Jugend dann dementsprechend oder habt ihr das übersprungen damals?
Ich hab's tatsächlich, naja, übersprungen würde ich nicht sagen, aber ich bin damals bei den Großeltern. Da gab es natürlich immer irgendwo einen Mofa und da bin natürlich immer schwarz gefahren. Das waren so die ersten Eindrücke in 8, 9, 10 Jahren.
Du bist so schon schwarz gefahren.
Und hab natürlich auch schon dran rumgeschraubt oder rumgemurkst, nennen wir es mal so. Ahnung hatte ich ja keine, aber kam dann natürlich auch damit die ersten Stürze, dass man dann auch ein bisschen verheimlichen musste, weil man ist ja natürlich nicht schwarz gefahren. Aber das waren so die ersten Impressionen, die mich sicherlich so zum Motorradfahren geprägt haben. Und ich habe dann aber mit 15 meinen Führerschein, ich musste ein bisschen überlegen, weil ich den halt, meine Eltern haben gesagt, den Führerschein musst du halt selbst finanzieren. Jetzt kannst du überlegen, ob du ein Moped oder Auto willst. Und dann ist sich das einfach aber Auto oder eigentlich ein Motorrad dann hinausgelaufen. Und deswegen habe ich so ein bisschen diese Moped-Phase übersprungen und das hole ich halt jetzt nach. Bei dir, Pia?
Ja, Bea, war das bei dir genauso, oder?
Nee, tatsächlich. Ich hatte die Moped-Phase, also kleines Mokik, gar nicht. Aber als Helmut mit der Idee um die Ecke kam, zuerst habe ich gedacht, ach, er spinnt mal wieder. Dann habe ich es mir überlegt und gedacht, Mensch, ich glaube, das könnte richtig Laune machen. So ein kleines Teil, das ist leicht, flink wie ein Wiesel, du wuselst überall durch. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, auch die Interaktion mit den Leuten, die ja schon auch ein großer Bestandteil bei uns beim Reisen ist, was das Reisen ausmacht. Das hatte ich schon im Gefühl, dass das mit so kleinen Mopeds nochmal ganz eine andere Hausnummer ist wie mit einem normalen Motorrad. Und von dem her war ich eigentlich von Anfang an begeistert von der Idee.
Stimmt, ja.
Ist halt wahrscheinlich auch gerade mit den Kreidlern, mit denen ihr ja unterwegs seid, das ist wahrscheinlich dann doch nochmal deutlich exotischer als mit euren Transalps, oder?
Definitiv.
Also im Ausland jetzt am Anfang, vor allem.
Ja, Kreidler hier ist unbekannt. Also wir haben noch nicht einen Australier getroffen oder einen, sei es Touristen oder Australier. Und wir wurden von wahrscheinlich Tausenden von Menschen inzwischen angesprochen, die eine Kreidler kennen. Also es sind ganz wenige, das ist eine Handvoll, die den Namen überhaupt schon mal gehört haben. Und ich meine, Kreidler hat es ja nie wirklich aus, sei es mal, Europa rausgeschafft. Da waren ein paar Länder umliegend Deutschland, wo die noch ein bisschen Fuß gefasst hatten. Aber meines Wissens wurden die nie exportiert. Und von daher ist das natürlich, das ist die Show hier. Also wir wurden hier auch schon bei Oldtimer-Clubs eingeladen und so weiter, weil die halt so ein Ding noch nie gesehen haben.
Ja, und wie seid ihr da überhaupt dran gekommen? Also, ich meine, Kreidler gibt es ja genauso wie diese anderen typischen Mofa-Marken, die gibt es ja schon sehr lange nicht mehr. Also ich erinnere mich auch an meine ersten Schwarzfahrerfahrungen mit wahrscheinlich 10, 11. Das war auch auf einer Herkules, glaube ich. Aber die war damals auch schon sehr alt. Also die Frage, kriegt man sowas überhaupt noch? Kriegt man sowas noch in einem halbwegs brauchbaren Zustand? Wie war das nicht auch ein Abenteuer für sich?
Vielleicht ganz kurz, bevor du sagst, wie wir die gefunden haben. Während wir die gesucht haben, war nämlich für uns schon klar, das ist, glaube ich, vielleicht auch noch eine interessante Info am Rande, wir wollten keine Mokeks, um den Chiemsee zu fahren oder in die Eisdiele, sondern uns war von vornherein klar, wir wollen eine längere Reise mit den Dingern machen und die sollen auch wirklich Offroad und auf Pisten und wirklich schauen, was so kleine alte Dinger hergeben. Und das hat dann mit reingespielt, warum wir uns dann tatsächlich für dieses Modell und so weiter dann auch entschieden haben.
Ja, genau. Also die Kreidler sind ja gebläsegekühlt, zwangsgekühlt, was natürlich den großen Vorteil hat, wenn du speziell jetzt in Australien in den Wüstenregionen unterwegs bist, wo du vielleicht jetzt mal aufgrund von dem Terrain sehr langsam fährst, dass einfach der Motor da jetzt mal sich selbst kühlt und dadurch nicht überhitzt. Das war so ein Kriterium. Grundsätzlich war uns jetzt die Marke nicht unbedingt primär wichtig. Zündapp gab es ja auch, gebläsegekühlt zum Beispiel. In dem Fall, warum es ein Kreidler wurde, bei dem, wo wir sie gekauft haben, also du kriegst die auch noch ohne Probleme, ganz viele, in verschiedenen Preisklassen, restauriert, unrestauriert, wie auch immer. Unsere waren jetzt, ich wollte, sag jetzt mal, eine technisch komplette, aber nicht restaurierte, weil ich ja sie ja sowieso für die Reise vorbereiten wollte entsprechend. Und das hätte jetzt keinen Sinn gemacht, da restaurierte zu kaufen. Und der die verkauft hat, der hatte gleich zwei. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Zeichen. Wir nehmen die Kreidler. Und im Endeffekt sind es zwar zwei identische Modelle, da ist bloß ein kleines Facelift dazwischen. Und das ist der Hauptgrund, warum es ein Kreidler wurde.
Genau. Ein
weiterer Grund ist natürlich, du kriegst alle Ersatzteile heute noch in gewohnter Kreidler-Qualität. Also das ist natürlich wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwelche...
Tatsächlich die nächste Frage gewesen, ja, ob man da überhaupt schon noch was kriegt.
Alles. Jeden kleinen Gummi, jedes kleine Dichtringerl, du kriegst alles für diese Kreidler. Und wie gesagt, in sehr guter Qualität. Also jetzt nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, ausländischer Nachbau, sondern in wirklich guter Qualität. Gibt natürlich verschiedene Anbieter, aber wir kaufen bei dem, der damals diese Kreidlerrechte gekauft hatte und eben diese Ersatzteile heute noch produziert. Und das ist wirklich, kann man quasi in Originalzustand versetzen, wie das damals so war. Und das haben wir quasi, wir haben sie komplett restauriert, wir haben sie neu lackiert, haben die Motoren auch entsprechend ein bisschen modifiziert, damit die, weil original haben die 2,9 PS, Dreigang Fußschaltung mit 2,9 PS, habe ich schon erwähnt, und ca. 40 bis 45 km/h schnell. Und wir wollten halt einfach ein bisschen mehr Leistung haben, einfach damit sie das Gepäck handeln können und dass wir auf speziellen Australien diesen endlos langen Straßen einfach vielleicht einmal 60 fahren können. Das war so der Gedanke. Von daher, genau, habe ich das entsprechend vorbereitet. Dann haben wir Gepäckträger noch selbst gebaut. Also alles, was so Accessory ist, was Zubehör ist, muss man natürlich irgendwo selbst bauen, finden, modifizieren. Das haben wir dann quasi entsprechend angepasst und auch nochmal getestet auf Natur und als gut befunden.
Die Batterie und der Voltumbau.
Genau, wir haben halt statt 6 Volt 12 Volt mit einer Zusatzbatterie, elektronische Zündung. Wir haben einen kleinen Motorschutz, einfach um unten das Schaltgestänge von den Steinen und so weiter. Oder auch das Motorgehäuse natürlich da ein bisschen zu schützen. Wir haben den Frontgepäckträger. Wir haben nicht mehr diesen analogen Rundtacho, sondern einen digitalen Tacho, der aber in diesem Lampengehäuse sitzt. Also das sieht alles wie original aus. Wir haben eine kleine USB-Steckdose und so Sachen. Also es ist im Endeffekt...
Passende Sattelbags vorne und hinten, die zwar modern sind, also wasserdicht und alles, aber auch in so einem Vintage-Look, damit das einfach alles optisch passt. Und ganz wichtig, eine etwas ungewöhnliche Farbgebung. Jemand hat mal kommentiert in unserem ersten YouTube-Video über die Kreidlers, das sieht aus wie Dackelcoat Metallic. Und seitdem ist das so ein Running-Gag bei uns. Es ist nämlich, sind so Rostfarben. Das ist eine spezielle Rostlackierung, also wirklich mit Metallpartikeln, die aufgesprüht wurden, die rosten und die dann quasi mit so einer Überlackierung konserviert wurden. Das hat auch so eine richtige Haptik, Patina, die ist ein bisschen rau und also richtig, richtig cool.
Das kenne ich, das ist bei Customizern ja eine Zeit lang ganz beliebt gewesen, so ein Rostlook, ja. Aber ich hab da auch schon die Videos mir angeschaut oder auch die Fotos und das sieht schon abenteuerlich aus. Also auch vorne am Vorderrad habt ihr ja auch dann die Satteltaschen und hinten natürlich sowieso. Überall, wo es irgendwie hingeht. Ist es sich dann ausgegangen mit eurem ganzen Gepäck, was ihr dabei habt? Oder musstet ihr euch da sehr einschränken?
Ja, es war eine Herausforderung natürlich, weil wir jetzt natürlich von unseren Weltreisemotorrädern, wir hatten an denen Aluminiumkoffer, ja, hinten links und rechts jeweils so diese Standardgröße, ich glaube 38 Liter. Dann hatten wir also zweimal 38 Liter. Dann hat man natürlich, ich glaube, so 45 Liter Topcase, 50 Liter vielleicht und einen Packsack dazu. Das war so unsere Standardausführung und dazu noch einen relativ großen Tankrucksack für Kamera und so weiter. Und jetzt bei den Kreidlern haben diese Taschen im Heckbereich, die Seitentaschen, die haben ungefähr 20 Liter je. Also zwei Taschen sind so groß wie ein Koffer damals. Und dann quasi dieser, wie soll ich sagen, so eine Art Top-Bag, der aber auch, ich weiß gar nicht, wie viel Liter, der fasst auch wesentlich weniger wie unser Topcase. Und die Fronttaschen, die haben jeweils 13 Liter, also auch nicht wirklich viel. Das sieht zwar viel aus an diesem kleinen Moped, aber stauraummäßig ist es tatsächlich wesentlich weniger als bei unseren großen Motorrädern. Und man muss dazu sagen, wir haben unglaublich viel Kamera-Equipment dabei. Also ich würde sagen, umgerechnet 3 Seitentaschen, die hinteren, plus die 2 großen Bags auf der Sitzbank hinten drauf sind nur mit Elektronik bestückt. Und der Rest sind halt 3 Unterhosen, ein paar Ersatzteile und ein bisschen Werkzeug.
Ja, also, dann muss, also auch als Frau, ich meine, ich bin ja generell von der Weltreise schon genügsam, aber jetzt musste ich nochmal runtercutten. 3 Unterhosen, 3 T-Shirts, that's it. Bikini noch dazu.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen, weil selbst wenn ich meine Kamera nur mitnehme mit 2, 3 Objektiven und einem Stativ, dann geht da schon echt viel Platz drauf. Und wenn du jetzt noch überlegst mit einer Drohne, ich glaube, eine Drohne habt ihr mittlerweile auch, oder? Also es summiert sich ja Akkus, Kabel, alles mögliche, Objektive und das ganze Zubehör. Also
aufgrund dessen, dass wir natürlich da sehr viel Wert auf diese Motorrad-Abenteuer-Reality-Show, nenne ich es mal, also wir begleiten die Reise sehr intensiv kameratechnisch, haben wir natürlich, du weißt ja, das hört ja dann nie auf, du brauchst ja, wenn du die Kamera hast, Zusatzobjektive, da brauchst du Filter, dann brauchst du Akkus, dann hast du noch externe Mikrofone, 2 Stück, dann haben wir natürlich 4 Action-Cams dabei, Zusatzakkus oder Ersatzakkus, Speicherkarten, Festplatten, um das Ganze zu sichern, dann haben wir 2 Drohnen, 2 verschiedene Typen und das summiert sich auf. Das ist ein Riesenberg eigentlich.
2 Drohnen, okay. Aber seid ihr bei der Zuladung, war das auch ein Faktor oder sind die da gut genug oder stabil genug, um das zu verkraften?
War beim Kauf eigentlich kein Faktor, aber um es mal in Zahlen zu nennen, ist nämlich ganz spannend, weil der Helmut schon gesagt hat, es sieht relativ viel aus, weil die Mopeds an sich ja klein sind, aber die haben tatsächlich eine Zuladung von 165 Kilo pro Moped. Das ist dasselbe, das unsere großen Transalps auch zuladen dürfen. Also wir wollen natürlich nicht 165 Kilo da drauf packen, inklusive Fahrer, weil dann kommen wir überhaupt nirgends mehr hin. Aber also theoretisch rein damals sind die wirklich stabil und massiv gebaut worden, um da wirklich zwei erwachsene Männer gut zu...
Ja. Das heißt, wir haben jetzt aktuell, also mich jetzt als sag jetzt mal, schwerere Person mit 80 Kilo, wir werden so circa, je nachdem, wie viel Wasser und Lebensmittel wir transportieren müssen, auch in welcher Ecke wir unterwegs sind, aber wären das so maximal, das wären so irgendwo 40 bis 50 Kilo pro Motorrad, pro Kreidler an Zusatzgepäck nochmal sein. Also wir sind deutlich unter dieser Zuladungsgrenze und ist auch gut so. Weißt du, je leichter, umso besser.
Ja gut, immerhin. Ihr habt gerade gesagt, ihr habt ja dann auch eine Testtour sozusagen gemacht, um so die Schwachstellen vielleicht zu finden. Was kam da so? Also erstens, wo seid ihr da hingefahren? Und zweitens, hat das dann schon gepasst oder musstet ihr dann nochmal viel modifizieren?
Also gefahren sind wir über Polen, Litauen mit der Fähre nach Schweden und dann zurück. Das waren so gut 5000 Kilometer in, wie lange waren wir denn da unterwegs?
Sechs Wochen
genau.
Es waren also sogar mehr,
6000 Kilometer. War schon ein guter Loop, um das zu testen. Ja. Auch ein bisschen TED mitgenommen. TED in Polen, TED in Schweden. Das war ganz witzig, wenn du dann die Enduro-Fahrer triffst auf diesen Single-Trails und so rum bist, da mit deiner Kreidler dahin. So, hey. Genau, also da haben wir sie wirklich auf Herz und Nieren getestet, um auch zu schauen, wie sie das vertragen.
Ja, es kamen schon einige Schwachstellen ans Tageslicht. Original zum Beispiel, die Zündung hat also ein Kunststoff-Lüfterrad. Wie ich schon erwähnt habe, mit der Gebläsekühlung. Das ist uns dann auch einmal um die Ohren geflogen. Einfach, ich weiß nicht, vielleicht hat sich ein Stein drin verfangen oder irgendwas. Das habe ich dann entsprechend nochmal gegen Aluminium-Version ausgetauscht. Wobei man sagen muss, da gab es nichts. Das musste ich mehr oder weniger selbst anfertigen dann, Aluminium-Lüfterrad. Und ansonsten, was hat man sonst noch für so Schwachstellen? Wir haben jetzt in Australien hier haben wir nochmal einen Zusatzscheinwerfer, einen LED-Zusatzscheinwerfer nachgerüstet. Weil wir halt gern mal zum Fotografieren oder Filmen zum Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang unterwegs sind, aber das ist weniger das Problem. Und dann musst du vielleicht mal zum Campspot nochmal irgendwie 10, 20 Kilometer im Dunkeln oder in der Dämmerung fahren. Und der Scheinwerfer von damals, auch wenn er jetzt 12 Volt ist Kerze.
Ja.
Ja. Das war immer so ein Upgrade, das wir gemacht haben. Was haben wir sonst noch verändert entsprechend? Ja, genau, den Frontgepäckträger eigentlich. Der hat sich da ergeben, weil wir festgestellt haben, zum einen, die Hecktaschen reichen uns nicht aus. Das war so immer so an der Grenze, aber wir konnten kein zusätzliches Wasser oder Lebensmittel mitführen. Und von daher haben wir gesagt, wir brauchen nochmal ein bisschen Stauraum. Und zum anderen haben wir gemerkt, dass mit dem ganzen Gepäck hinten, dadurch, dass der Motor natürlich null Gewicht hat und der Tank auch nicht sonderlich groß ist, das Vorderrad sehr unruhig, nervös wird. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, wie wir das ein bisschen ausbalancieren können. Und so kam die Idee mit diesen Fronttaschen.
Und das Spannende ist eigentlich, weil viele uns gerade am Anfang geschrieben haben, ob das nicht eine total schlechte Idee ist mit den Fronttaschen, weil die das Lenkverhalten negativ beeinflussen. Aber es ist tatsächlich so, wir mussten natürlich ausprobieren, wie viel können wir reinladen, dass es gerade so ein bisschen das Gewicht ausbalanciert, aber sich eben nicht negativ auf die Lenkung auswirkt. Und das haben wir eigentlich wirklich relativ schnell gut ausgetüftelt gehabt. Und von dem her mit dem entsprechenden bisschen Gewicht mehr vorne macht es das Ganze definitiv besser.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn die Motorräder oder die Mopeds, wie auch immer, ja selber auch so leicht sind, dass man da dann auch so Gewichtsunterschiede deutlich schneller spürt als jetzt bei einer Transalp zum Beispiel.
Ja, definitiv. Ich meine, das Moped selber hat, sag jetzt mal, Standardgewicht ist ca. 80 Kilo, also nix. Und das ist zum Beispiel allein schon ein Thema. Damals gab es die meines Wissens nicht mit Seitenständer. Den haben wir aber nachgerüstet, einfach weil er gewisse Sachen einfacher macht und wir nochmal eine Möglichkeit haben, um das Moped abzustellen. Aber wenn sie beladen ist, dann ist im Endeffekt das gewichtsmäßig so schlecht ausbalanciert, dass der Seitenständer im Endeffekt eigentlich nicht nutzbar ist, weil es zu leicht ist, einfach dass das Grundfahrzeug zu leicht ist, um stabil zu stehen. Da ist immer Hauptständer gefragt,
ja. Okay. Ja gut, das war ja dann wirklich schon eine sehr intensive, also ihr hattet mir erzählt von der Tour, dass ihr die auch schon gemacht hattet. Ich dachte jetzt, ihr hättet vielleicht eher mal ihr wärt vielleicht mal ein Wochenende unterwegs gewesen, um das mal zu testen, aber das war dann gleich schon ein ordentlicher Test.
Das war gleich ein richtiges Abenteuer, ja.
Ja, also ich meine, ja, für euch ist es eine Testtour, für andere wäre es schon ein riesen Abenteuer, natürlich über 6 Wochen. Jetzt sind ja das auch Distanzen, also selbst ohne Schotter und Gelände, sind das ja allein schon Distanzen, für die so ein kleines Motörchen vielleicht ja auch gar nicht ausgelegt ist. Habt ihr da schon gemerkt, wo so Schwachstellen sind, wo man echt oft irgendwie was einfach schnell verschleißt oder ist da schon irgendwas aufgetreten, wo ihr gemerkt habt, auf das müsst ihr achten, wenn ihr lange unterwegs seid damit?
Eigentlich müssen wir tatsächlich, selbst jetzt hier in Australien, also die Motoren oder die Geidler haben jetzt insgesamt circa so 40.000 Kilometer gemacht. 26.000, 27.000 oder so hier in Australien allein schon und natürlich unter hässlichen Bedingungen, also Staub, Hitze, wir haben sie x-fach schon in irgendwelchen Flüssen versenkt, so dass der Motor komplett voll war und dann natürlich diese unendlichen Distanzen und so weiter, also die haben wirklich kein schönes Leben, auch weil sie die ganze Zeit das Gepäck mit rumschleppen müssen, aber bisweilen sehr, sehr zuverlässig. Wir hatten am Anfang ein bisschen ein Speichenthema, das hatten wir auch schon auf unserer Testtour. Damals dachte ich, dass es einfach Speichenqualität ist. Und auch auf unserer Testtour, da habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass es eben die Ersatzteile gibt und die Ersatzteile. Deswegen habe ich das eingangs ein bisschen mehr erwähnt, weil ich damals die Ersatzteile gar nicht aus Preisgründen, sondern einfach, weil der Versand zügiger war, bei jemand anders gekauft habe in den Niederlanden. Und das waren Nachbauten und mit den Teilen hatten wir grundsätzlich Schwierigkeiten. Einfach Bautenzüge durchgewetzt, weil die irgendwo gescheuert haben an den Armaturen, dann Gummis, die einfach zerfallen sind und so weiter. Und damals hatte ich die Speichen eben auch von denen und habe mir gedacht, naja gut, jetzt mache ich das nochmal vernünftig, kaufe die guten Ersatzteile, nachdem ich wusste, dass die einfach was taugen. Und sind dann losgestartet und das Speichenproblem hat uns tatsächlich dann hier bei einem unserer Mopeds hier in Australien am Anfang noch einige Wochen relativ stark verfolgt. Also relativ stark bedeutet jeden Tag Speichen am Hinterrad tauschen. Und das war ja von dem her ein bisschen ungewiss, weil ich nicht wusste, wo das Problem herkam. Und wir gerade auf dem Weg nach Cape York waren, was so der erste Hardcore-Teil auf dieser Etappe war und mit einem und dann auch sehr abgelegen, also da ist ja dann wenig da oben und da wollte man natürlich nicht mit dem Problem schon da rauffahren, aber das konnte man dann zum Glück davor noch beheben.
Ja, das hatte ich glaube ich auch schon gesehen in der zweiten Episode, meine ich.
Die Speichen haben uns über die ganzen ersten Episoden begleitet, inklusive einmal komplettes Hinterrad entspeichen und wieder einspeichen am Straßenrand.
Oh, wow.
Und also das hat dann schon einen Monat oder so.
Ja, bis Cairns.
Und dann hattest du einen Verdacht und haben unser Ersatzteilpaket aus Deutschland schicken lassen. Das kam dann nach Cairns zu einem Motorradfahrer, der uns angeboten hatte, dass wir bei ihm übernachten können oder eben auch, dass er das Paket annimmt. Und das hat dann das Problem Gott sei Dank gelöst.
Genau.
Und seither, Klopf auf Holz, keine gebrochene Speiche mehr, nirgends.
Seit wann seid ihr eigentlich jetzt wieder in Australien? Das hatte ich am Anfang nicht gefragt.
Seit letztes Jahr August, also August 24.
Ende August, ja.
Sind wir jetzt hier unterwegs.
Ah, okay.
Ein gutes Jahr, es ist Wahnsinn, und, wie die Zeit verfliegt.
Ja. Ja, ich wollte auch noch fragen, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann wart ihr ja schon vorher in Australien.
Genau, also auf unserer Weltreise.
Mit den Transalps auf eurer Weltreise. Wieso habt ihr jetzt Australien nochmal als Ziel ausgewählt?
Also Australien war während unserer Weltreise eins unserer absoluten Favoritenländer. Einfach unendliche Landschaft, Weite, tolle Tierwelt, unfassbar freundliche Menschen. Also hat uns wahnsinnig gut gefallen. Und damals, als wir während der Weltreise hier waren, haben wir Western Australia, also den westlichen Teil Australiens, gar nicht bereist, sondern nur so Mitte nach Osten hin. Und wir hatten immer das Gefühl, wir haben nicht was verpasst, aber wir vermissen was. Wir haben das Gefühl, wir wollen nochmal hin und einfach vor allem den Westen nochmal bereisen und generell einfach nochmal nach Australien zurück. Und deswegen war dann recht schnell klar mit den Kreidlern, als wir überlegt haben, wo es hingehen soll, dass es Australien werden soll.
Okay, und dann habt ihr ja jetzt eigentlich, also nicht den komplett direkten Vergleich, aber doch ziemlich. Also ich meine, am Anfang hat man wahrscheinlich vor allem Spaß, aber jetzt seid ihr ja doch schon eine Zeit lang damit unterwegs. Wie verändert das so euer Reiseerlebnis, mit denen unterwegs zu sein?
Es ist natürlich ganz anders. Das war ein bisschen so der Hintergrund, dass wir uns anfangs 6 Monate gesteckt haben für eine Schleife durch Australien. Und einfach haben zu gucken, weil du hier ja diese endlosen Distanzen hast, wie macht es Spaß mit einem 50-Kubik-Moped oder sitzt du da drauf und wünschst dir, dass es bald rum ist? Das konnte man natürlich vorher nicht unbedingt abschätzen. Wir mussten das erfahren. Und es ist, natürlich haben wir hier auch elendlange Highways, in denen sich kaum die Landschaft verändert und ansonsten, sage ich jetzt mal, kaum Verkehr herrscht und so weiter. Also das ist natürlich auch Teil dieser Challenge hier oder dieser Herausforderung. Aber generell so oder so, wir wählen viele kleine Straßen, so Dirt Tracks, wir haben auch viele so ikonische, so bekannte 4-Wheel-Drive, Geländewagenstrecken hier in Australien ausgewählt auf unserer Route, einfach weil wir die bezwingen wollten, auch mit den Kreidlern und einfach weil die ein bisschen abgelegener sind, so das wahre Australien kennenlernen. Und wir müssen sagen, egal ob jetzt großer Highway oder Dirt Track, wir haben festgestellt, es macht uns unglaublich viel Spaß. Aus verschiedenen Gründen, auch wenn es langsam ist, aber es ist anders wie mit den großen Motorrädern, definitiv. Du hast unglaublich viel Kontakt mit den Menschen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der damals schon sehr intensiv war, aber diesmal natürlich noch viel intensiver mit diesen kleinen Oldtimern, weil die einfach auffallen wie ein bunter Hund. Und ansonsten irgendwie, ich meine, wir haben uns sicherlich auch verändert, aber wir genießen diese Langsamkeit tatsächlich. Das stört uns in den wenigsten Momenten tatsächlich.
Man muss auch sagen, vielleicht ein guter Vergleich, wenn man in einem alten VW Käfer sitzt, dann fühlen sich vielleicht im Käfer 80 total schnell an und würdest du in einem neuen, was weiß ich, BMW Audi sitzen, meinst du vielleicht, wann wird es endlich schneller? Und so ist es ein bisschen auf den Kreidlern auch. Es fühlt sich, weil alles vibriert und laut ist und es fühlt sich schneller an, als es eigentlich ist. Von dem her fühlen wir uns eigentlich selten langsam. Außer es geht sehr stark bergauf, dann fühlen wir uns wirklich langsam.
Oh, das war starken
Gegenwind.
Gegenwind. So.
Und ansonsten, was ich jetzt speziell noch sagen muss, ist, ich tue mir tatsächlich, weil halt die Kreidler relativ niedrig ist und relativ leicht vom Grundgewicht, im Gelände wesentlich leichter. Das heißt, ich schlängel irgendwo durch, fahre irgendwo rein, Singletrack, rauf und runter, große Bummerl, wo ich mit der Transalp schon lang Angstschweiß auf der Stirn hatte, ist es wirklich in 99% der Fälle mit der Kreidler mega Spaß und fühlt sich an wie Achterbahnfahren irgendwie. Es ist wirklich ein Offroad, was viele sich nicht vorstellen können. Man muss natürlich ein bisschen langsamer fahren. Ich kann jetzt nicht mit einer hohen Geschwindigkeit irgendwo drüber knallen. Aber wenn man langsam fährt, dann funktioniert das mega gut und macht mega Laune.
Ja, die Herausforderung ist einfach eine andere. Ja. Das hat sich verschoben, aber ist ein bisschen anders, aber nicht minder spannend, würde ich sagen.
Ja, gerade im Gelände kann ich mir schon gut vorstellen, dass man damit halt auch einfach überall durchkommt und vermutlich, ja, fahrt ihr dann halt auch Strecken, die ihr mit den Transalps vielleicht, wo ihr gar nicht reingebogen wärt. So. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht gerade in Australien dann doch vielleicht mal nervt, wenn einfach der Horizont einfach ewig weit weg bleibt und man kommt nicht vom Fleck so gefühlt, weil die halt ja auch nicht wirklich schnell fahren. Aber das ist ja spannend, wenn ihr selbst das auch als...
Ich glaube, du gehst mit einer anderen Erwartungshaltung auch ein bisschen daran, weil du hast schon jetzt zum Beispiel jetzt allein in Western Australien, du hast hier Etappen, ich sag jetzt mal, da hast du 1000 Kilometer, da ist nichts. Also da ist jetzt keine exorbitante Landschaft dazwischen, wo du sagst, ich werde mit dem Satz sehen, gar nicht fertig oder irgendwelche Städte oder Tankstellen. Da ist halt auf 1000 Kilometer, das ist nur Busch, das ist flach. Da gibt's, sag ich jetzt mal, ein, vielleicht zwei Roadhouses dazwischen und das ist die größte Attraktion. Und ansonsten ist es spannend, wenn man einen Känguru sieht oder ein Emu oder, aber tatsächlich, wir genießen auch diese Tage, weil das legt man sich einen guten Song ein und das ist fast schon meditativ, muss man sagen, man rollt halt da so dahin und frisst da diese Kilometer und wir haben halt die Erwartungshaltung, dass es halt länger dauert, sage ich jetzt mal, weil wir sagen wir 300 Kilometer ist für uns ein großer Tag eigentlich.
Ja, ja, stimmt. Das verschiebt natürlich die Maßstäbe, das kann man sich ja vorstellen. Habt ihr da jetzt auch durch das, ihr braucht ja dann auch Zweitaktöl oder ihr habt es ja gesehen, das hängt dann auch an irgendeiner Tasche mit dran, so als Reservekanister. Und auch mit den Ersatzteilen, habt ihr da irgendwelche Schwierigkeiten gehabt oder kriegt man das problemlos entweder dort oder auch mit dem rechtzeitigen Versand aus Deutschland dann?
Ja, Ersatzteile definitiv Deutschland versandt. Also ich habe jetzt so die üblichen Verdächtigen habe ich mit dabei, einfach um da ein bisschen vorbereitet zu sein. Aber wenn jetzt irgendwie was Gröberes was hat oder irgendwas, was ich nicht habe, müssen wir es in Deutschland ordern, weil es die Sachen halt hier definitiv nicht gibt.
Aber du hast schon eine große Auswahl an Ersatz- und Verschleißteilen und Werkzeugen dabei. Immer
ja,
schon.
Ja, immer schon natürlich, ja. Hat uns aber halt auch immer am Laufen gehalten, muss man dazu sagen. Auch jetzt, wir hatten natürlich jetzt auch auf diesen Strecken immer mal wieder technische, ich nenne es jetzt mal Schwierigkeiten. Ich glaube, ein technisches Problem ist für jeden unterschiedlich groß. Eine Kleinigkeit kann für jemanden ein Riesenproblem bedeuten, wenn er selbst keine Ahnung von dem Thema hat. Wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt sehr erfahren ist, technisch zum Beispiel, dann ist auch ein größeres Problem durchaus unproblematisch. Also von daher ist es für mich immer sicherlich ein anderer Maßstab. Wie die Bea schon gesagt hat, das eine Mal das Hinterrad am Straßenrand neu eingespeicht oder so Sachen. Also ich kenne mich da relativ gut aus.
Oder wir hatten schon Operation am offenen Herzen hattest. Also ja, nicht du, das Bike.
Genau. Motor mal am Straßenrand geschraubt, am offenen oder der Tank hatte mal einen Riss mitten im Nirgendwo, Speichen gebrochen, wie ich schon erwähnt habe. Dann ist uns jetzt auf der Gibb River Road mal die Auspuffhalterung komplett abvibriert, dass wir auch den Endhofer so alles verloren haben. Das war so nach den ersten 40 Kilometer auf dieser Strecke, da waren wir schon im Nirgendwo und die hat aber noch 700 Kilometer gedauert. Von daher muss man da natürlich schon improvisieren dann entsprechend. Aber entweder man trifft wen oder man findet was am Straßenrand, was man gebrauchen kann. Und von da.
Ich sage immer, Helmut ist mein Daniel Düsentrieb. Also ohne deine Reparaturfertigkeiten wäre ich schon längst irgendwo gestrandet. Oder gar nicht erst losgefahren, sehr vermutlich.
Von daher ging es eigentlich immer weiter. Und Zweitaktöl gibt es überall. Also das ist, wir nutzen zwar alles, man bekommt jetzt nicht immer zwingend Motorrad-Zweitaktöl, aber in der Regel für irgendwelche Gartengeräte, Motorsägen gibt es immer und in Australien auch ganz viel für Zweitakt-Außenbordmotoren. Also Boot-Fishing ist ja hier ein Riesenthema.
Ja, klar, stimmt.
Das heißt, ja. Genau, also wir kippen mal alles rein, was halt gerade verfügbar ist und das schlucken die auch klaglos weg.
Ja, und ihr seid ja aber nicht nur pausenlos unterwegs, ihr habt ja auch wieder diese Homestays, oder?
Das ist ein Haussitz, nennt sich hier in Australien. Das ist hier
ganz. Haussitz war es. Okay, ja.
Genau, House-Sitting nennt sie das. Das sind einfach Leute, die in Urlaub fahren und die haben einen Hund, eine Katze, manche haben eine ganze Farm und die suchen halt jemanden, der während des Urlaubs auf das Haus und die Tiere aufpasst. Und das ist für uns natürlich eine super Sache, weil Unterkünfte in Australien super teuer sind und ich meine, wir campen die meiste Zeit mit unserem Zelt, ganz oft auch wild wirklich irgendwo im Busch. Und speziell jetzt da unsere Videos zu produzieren, hat sich als sehr herausfordernd, nenne ich es mal, herausgestellt, weil einfach die Infrastruktur generell sehr dünn ist in Australien. Oftmals über weite Teile irgendwo im Outback keine Netzabdeckung, kein Handynetz oder ja, im Zelt halt dann einfach auch schwierig umzusetzen. Und von dem her sind diese Haussitz wirklich eine tolle Sache. Und wir haben dann schon auch alle möglichen Hunde, Katzen, Ziegen, Goldfische, alles Mögliche aufgepasst.
Das ist generell, musst du sagen, natürlich auch ein bisschen so eine Erholungsphase natürlich auch. Dass, die Fahretappen, die sind zeitweise mit durchs Outback eben, speziell wenn es diese so Dirt-Tracks sind und so weiter, sind dann zeitweise auch sehr zehrend. Es ist heiß, es ist staubig, viel Wellblech, wie immer was gerade so kommt. Auch das Campen natürlich ist, man schläft nicht ganz so gut vielleicht, weil es einfach windet nachts oder keine Ahnung. Und diese Haussitz sind dann natürlich so ein bisschen Erholung. Natürlich, wir haben einen Kühlschrank hier, da gibt es auch mal kaltes Bier, nicht nur warmes zum Beispiel. Und das genießen wir dann schon auch mal. Auch, dass man vielleicht umfangreicher kochen kann, dass man mal auf einer Couch sitzen kann und so Geschichten. Also das genießen wir zwischendrin schon. Ist auch ganz wichtig, dass man da sich ein bisschen erholt. Genau, und dann muss man auch sagen, genießen wir diese Computerarbeit in der Zeit einfach, weil es was anderes ist.
Ja, in die Richtung wollte ich nämlich fragen, weil ich hätte mir jetzt schon auch schwer vorgestellt, wie ihr diese Videos produzieren könnt. Ich meine, klar, ihr seid nicht jede Nacht im Zelt, aber doch viel. Und selbst wenn man dann jeden Tag woanders ist oder in einem Roadhouse, ja, ob man da jetzt so die Ruhe hat, sich dann da abends noch mit dem Laptop hinzuhocken und da Videos zu schneiden und alles Mögliche. Also das ist ja doch ein gewisser Produktionsaufwand, der da mit Sicherheit, den man auch sieht in euren Videos. Und deswegen die Frage. Aber gab es jetzt in dieser ganzen Zeit, wo ihr jetzt mit den Kreidern unterwegs wart, gab es da ein krasses Erlebnis, was ihr vielleicht jetzt auch im Vergleich wieder mit den Transalps nicht gehabt hättet?
Also ich würde sagen,
also in alle Richtungen.
Weißt, was kommt denn mit uns schon?
Ich weiß es nicht, aber.
Nee, also ich würde sagen, Old Telegraph Track im Cape York, das ist einer der legendärsten Outback Offroad Tracks in Australien. Und das ist wirklich Steilabfahrten, tiefe Flüsse, wackelige Holzbrücken, krasse Sachen, die ich würde sagen, mit der Transalp, also ich definitiv nicht, und ich weiß nicht, ob du es gemacht hättest mit der Transalp, das wäre schon
technisch sehr, sehr herausfordernd, ja, definitiv. Also sicherlich, da gibt es ja viele, das war für mich jetzt gerade so mein Schmunzeln im Gesicht, weil wir waren ja diesen Old Telegraph Track, das sind 130 Kilometer mit ungefähr so 15 Flussdurchquerungen und eher remote, also abgelegen. 4 Tage unterwegs hat uns das Zeit gekostet, weil wir halt auch viel gefilmt haben und so weiter und die Zeit da genossen haben. Und da sind gerne, also da gibt es in dieser der Trockenzeit australische Unternehmen, die da Enduro-Touren anbieten. Da kommt dann eine Gruppe mit 10 Leuten, die haben alle Sport-Enduro, was weiß ich, 250, 350, 400, kein Gepäck, weil da ist ein Support-Truck dabei, der quasi außenrum fährt, ja, und die dann wieder trifft. Und wir waren gerade so an dieser allerletzten Flussdurchquerung und die war so hüfttief circa und ist bekannt als sehr loser Untergrund, tiefer Sand, man gräbt sich gern ein und versenkt. Also da sind auch schon viele Geländewagen gestorben an diesem Eck. Und es war so unser Endgegner. Nach 4 Tagen Old Telegraph Track morgens standen wir da und haben uns überlegt, wie wir da durchkommen und haben in diesen 4 Tagen 4 Fahrzeuge getroffen. Also sonst nichts. Und genau an diesem Morgen, 10 Uhr morgens oder so, kam eine Truppe mit dieser geführten Enduro-Tour. Und du kannst dir vorstellen, wir standen vor diesem Fluss und die sind dann da aufgewacht. Wir haben die von der Weiden schon gehört und dann sind die so stehen geblieben mit ganz großen Augen und haben diesen Gepäckberg gesehen und haben dann erstmal das Moped darunter entdeckt und haben dann so, was ist das? Und dann so, eine Kreidler Florett, aha, was macht ihr? Ja, wir quasi Old Telegraph Track, die letzten 4 Tage hier gefahren und dann, ja, was ist denn das überhaupt für Hubraumklasse? Und dann so 50. Was, 250? Nein, 50. Und dann waren die natürlich total aus dem Häuschen, dass wir mit dem ganzen Gepäck und einer 50 Jahre alten 50er 2 Tage quasi den kompletten Old Telegraph Track quasi bewältigt haben. Und die konnten sich's nicht nehmen lassen. Ich habe jetzt gesagt, ich fahre jetzt da einfach durch. Ich nehme da richtig Schwung und dann schauen wir mal, was rauskommt. Und die konnten sich's, die sind ziemlich unter Zeitdruck, aber die wollten sich's nicht nehmen lassen, da dabei zu sein und unter Umständen auch zu helfen, wenn es jetzt wirklich brennt. Weil so ein Kreidler, 4 Mann, die trägst mal durch den Fluss durch, wenn es brennt. Und das war die Show.
Man ich weiß, hat mich, als du die angekickt, ja. Sorry.
Man hat mich auf der anderen Seite, also die standen alle am anderen Ufer schon. Und ich nur auf der anderen Seite und mich und das Moped, man konnte mich nicht sehen. Und die haben dann nur gehört, wie ich diese Kettensäge angeworfen habe, diese Ring, Ding, 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 gescheit Drehzahl und so. Da ist die Truppe erstmal zusammengebrochen, ja, komplett. Und dann habe ich mich halt da ins Wasser gestürzt, habe es komplett versenkt natürlich in den ersten paar Metern. Und dann sind die gleich reingelaufen und haben uns dann quasi mit den beiden da durchgeholfen. Und das war so richtig geile Erfahrung. Ich kann mich da wie heute noch an diesen ungläubigen Blick dieser Truppe auf diese kleine 50er, die eben mit diesen 400er Sport-Enduros da ankamen und so, Alter, mit euch stimmt irgendwas nicht so. War geil.
Aber war vielleicht ganz, ganz passend, dass genau in dem Moment ihr dann auch andere Leute getroffen habt, weil sonst wäre es vielleicht genauso ausgegangen und dann wäre es halt da gestanden.
es wäre viel, viel mühsamer gewesen. Also die haben uns natürlich da so richtig unter die Arme gegriffen und wir hatten mit denen auch Spaß. Wir haben die dann zwei Tage später am ganz oben Norden nochmal getroffen, haben dann mit denen Bier getrunken und so weiter. Super nette Truppe. Aber dieser Blick, dieser erste Blick, als die diese Kreidler gemustert haben, selber natürlich so staubig von oben bis unten und dann so, was ist das? Und was macht ihr damit hier? Das war gut.
Wir hatten mehrere solche Begegnungen die letzten Monate. Ja. Also immer wieder mal, wo Leute uns auf irgendwelchen Pisten angetroffen haben, die fast vom Glauben abgefallen sind, was wir da jetzt machen mit diesen alten Teilen. Aber man muss sagen, auch wenn wir sie mehrfach versenkt haben und da Sachen abgefallen sind auf der Rüttelpiste, sie haben es immer geschafft. Also wir sind überall durchgekommen. Wir haben nie irgendwie umdrehen müssen oder hätten die irgendwie abschleppen müssen oder was. Wir haben es immer hinbekommen. Und von dem her haben die sich echt mit Bravour geschlagen. Mhm.
Mhm. Ja, ich meine, diese Geschichten gibt es ja auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr den Nathan Millward kennt.
Nee.
Okay, das ist ein Engländer, also an den musste ich so ein bisschen denken. Der ist nämlich von Australien nach England, wo er herkommt, gefahren mit einer Honda CT 110. Das sind diese Postie-Bikes, die in Australien wohl so Postmotorräder sind, eben mit 110 Kubik. Also schon ein bisschen mehr als ihr jetzt, aber ja, und so Geschichten beweisen ja immer wieder, dass das alles funktioniert und unter Umständen auch oft besser als mit einer großen Reise-Enduro, aber trotzdem ist es vielleicht noch lange nichts für jeden.
Das Spannende ist tatsächlich, als wir hatten die Kreidler schon gekauft, aber hatten noch niemanden von unserem Plan erzählt, damit nach Australien oder Australien zu bereisen. Und Bekannte von uns haben uns ein Buch geschenkt, über das sie zufällig gestolpert sind, ein altes Buch aus den 50ern. Und haben gesagt, dass sie glauben, das ist vielleicht interessant von uns. Und als wir das gesehen haben, sind wir wirklich fast vom Glauben abgefallen. Das war nämlich ein Münchner Journalist, der mit einer Kreidler Florett damals um die Welt gefahren ist. Und die wussten nicht von unserer Idee. Und
das war reiner Zufall.
Und wir haben das Buch in Händen gehalten und gedacht, das ist ein Zeichen. Und wir haben das dann
ein
verschlungen,
gutes Omen.
Das Buch. Und das war natürlich super spannend, weil das ganz andere Zeit damals war. Der hatte zwei Kameras um den Hals hängen, weil er gesagt hat, das ist der sicherste Platz. Das heißt, seine Kameras sind während seiner ganzen Reise um seinen Hals gebaumelt und also ganz wilde Geschichten in diesem
Zu
Buch.
Sonnenuntergang auf den großen Pyramiden gesetzt und daneben gekämpft, das wenn man sich heute so vorstellt.
Aber auf jeden Fall ein Beweis, dass auch damals schon
natürlich,
ich möglich
meine,
war.
Zu jeder Zeit sind die Leute mit dem, was sie hatten, losgezogen. Und ich meine, damals waren die Straßen ja noch eine ganz andere Nummer, wie das sicherlich heute ist. Und haben Reisen auch damit unternommen. Und das ist auf jeden Fall, also damals eine Mega-Erfahrung und heute immer noch, würde ich sagen. Also ich genieße das schon.
Ja.
Und ich denke, im Generellen ist, um das nochmal abzuschließen, vielleicht, es ist viel mehr möglich, als die meisten denken, glaube ich. Das ist oft wirklich eine Frage, eher so eine Kopfsache. Wir haben gesagt, das funktioniert mit denen, wir sind da zuversichtlich. Ich meine, natürlich, du hast dein technisches Background und alles. Aber ich glaube, das ist dann wirklich auch, wie du mit deiner Einstellung da
und
damit
und
umgehst.
Wie du gesagt hast, ob man es will, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Das ist sicherlich nicht für jeden. Es ist einfach rau, langsam und zweitakterisch, also auch geruchstechnisch. Ich mag das.
Deswegen fährst du auch jetzt meistens hinten.
Genau.
Ja, ich fand es sehr spannend, weil ich erinnere mich auch an einen, es gibt ja hier in der Nähe von Stuttgart, gibt es ja das Mofa-Rennen, oder gibt ja mehrere, aber das war so für mich das einzige Erlebnis, wo ich mal wirklich mit sowas unterwegs war und das konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen. Wie soll man denn mit 2, irgendwas PS, wenn überhaupt, wie soll denn das vom Fleck kommen mit mir, mit 80 Kilo so ungefähr? Aber ich glaube schon, das ist dann ja auch immer eine super spannende Erfahrung, wenn man so eben, ja, weil es eben die Wahrnehmung total ändert. Aber gerade im Reisekontext, ja, ich würde es vielleicht mal ausprobieren, wenn ich die Zeit habe, so, aber ich kann es mir gerade auch nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen.
Was wir festgestellt haben damals schon auf unserer Testtour und auch hier in Australien, ist, die richtige Routenwahl ist das A und O. In dem Fall wirklich, wenn du, ich würde jetzt sagen, in Europa, vielleicht in Deutschland, oder generell natürlich, man sollte eher kleinere Strecken wählen mit wenig Verkehr. Bundesstraßen machen wenig Spaß damit. Einfach, ich meine, das Gute ist, der Stau ist immer hinter einem, aber das, ja, das setzt einen immer so ein bisschen unter Druck und man kann das Fahren nicht wirklich so genießen. Das ist ein ganz großes Thema. Das haben wir hier in Australien natürlich kaum, weil hier natürlich wenig Verkehr ist und von daher wir dort die Freiheit haben, auch auf diesen großen Highways, dass wir einfach für uns fahren können. Das macht es natürlich angenehm.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Umgebung. Das ist auch richtig. Ja, ich habe gesehen, also wir nehmen jetzt ja Mitte November auf, jetzt ist vor einem Tag Episode 5 erschienen. Habt ihr das alles schon, also was liegt jetzt noch vor euch? Ist das schon alles, ich sag mal, abgedreht? Wahrscheinlich nicht, oder? Wie lange geht die Reise noch?
Also Episode 5 wurde ja vor circa einem Jahr gedreht. Also so lange hat jetzt auch die Produktion der Staffel gedauert, muss man tatsächlich dazu sagen. Wir haben inzwischen ungefähr circa 50 Episoden plus minus gedreht. Also da kommt noch viel mehr. Ah. Und wir sind jetzt in Perth in Western Australien und werden von da jetzt nochmal so den Südteil von Perth, muss eine wunderschöne Region sein, entsprechend filmerisch begleiten und auch selber halt erkunden. Sind dann hier noch über Weihnachten.
Und dann Trommelwirbel.
Ja, und dann soll die Reise hier in Australien enden.
Und ursprünglich haben wir gedacht, wir verschiffen dann halt einfach wieder zurück nach Deutschland. Aber uns macht so einen Spaß, dass wir gedacht haben, Mensch, warum nicht nach Asien verschiffen, rüber nach Indonesien und auf dem Landweg nach Hause fahren. Und das machen wir
jetzt. Das ist natürlich eine coole Idee, ja. Ja, cool. Ja, aber das beantwortet vielleicht auch die nächste Frage, ob ihr jetzt nicht langsam mal wieder euch nach den Transalps sehnt. Aber wo stehen also die eigentlich gerade?
Die Transalps stehen im Technikmuseum in Sinsheim. Kann so man was. Besuchen.
Was sehr cool ist. In der Rallye-Abteilung kann man dort besuchen. Die stehen da in der Ausstellung. Das ist ziemlich cool. Hm. Und haben da quasi ihren Ruhestand, ihren verdienten.
Aktuell.
Ja.
Ja. Aktuell nur, okay.
Ja, die erzählen halt da ein bisschen, das war so der Gedanke, dass die einfach ein bisschen von dieser Reise erzählen, dass man die auch sehen kann, dass man die anfassen kann und die Geschichte dahinter vielleicht sieht und spürt. Und
also wenn jemand in der Nähe von Sinsheim ist, nicht nur wegen unseren Transalps, das Museum ist wirklich sehenswert. Alles, was irgendwie Automobil ist.
Speyer gehört ja auch dazu, aber alles, was Technik ist.
Ist wirklich ist klasse und sehenswert.
Top. Alles zum Anfassen ist wirklich gut.
Ja, und alles jetzt auch zu der Reise, habe ich auch im Vorgespräch gesagt, man kann ja schon sehr viel auch, also auch diese Frage, warum Kreidler, warum diese Idee, da habt ihr ja sehr viel auf eurer Homepage auch schon geschrieben und auf eurem YouTube-Kanal Time to Ride kann man ja auch alles sehen, das werde ich dann auch alles noch verlinken natürlich. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann soll jetzt jeden Sonntag gibt es eine neue Folge, oder?
Ja, endlich.
Genau, also wir sind, Staffel 1 ist noch nicht ganz fertig produziert, aber über weite Teile. Das war jetzt natürlich schon ein bisschen eine Aufgabe. Also unser Anspruch ist jetzt da nicht einfach, sage ich jetzt mal, mit einer einzelnen Kamera am Helm zum Beispiel Geschichte zu erzählen, sondern wie wir eingangs schon erwähnt haben, wir haben sehr, sehr viel Kameraequipment dabei und der Gedanke ist, dass man einfach uns mit dieser Show geht es uns ein bisschen, wir wollen den Leuten Australien vermitteln. Da geht es ums Motorradfahren, da geht es um Herausforderungen, natürlich speziell mit diesen kleinen Bikes, Hardcore-Strecken dazwischen auch immer wieder. Aber wir wollen auch, wir erzählen von den Menschen, die wir treffen, deren Geschichten dahinter, Landschaft, Tiere, Natur, was wir besuchen. Hier gibt es ganz viele schrullige Orte, auch mitten im Nirgendwo, Opal-Mining, über Krokodile, über Roadtrains. Also alles, was Australien so ein bisschen ausmacht, wird in verschiedenen Episoden behandelt. Also es ist im Endeffekt wie so eine Reisedokumentation gepaart mit einer Reality-Show.
Ja, mit stinkenden Socken, was man als Paar
so... Was halt so passiert auf so einer Motorradreise. Und der Anspruch ist es auch sehr hochqualitativ zu verfilmen, zu begleiten. Und da ist natürlich die Post-Production ist sehr, sehr aufwendig. Und das haben wir etwas, sage ich jetzt mal, unterschätzt, beziehungsweise war es natürlich auch Neuland. Deswegen hat sich jetzt alles so verzögert. Aber Staffel 1 ist jetzt quasi, kommt raus jeden Sonntag. Und es sind circa insgesamt 14, 15 Folgen. Und dann wird Staffel 2 produziert und dann geht es quasi, ja, so Stück für Stück begleitet uns das quer durch Australien.
Und muss man ja auch dazu sagen, vollkommen kostenlos. Also
ja, ja.
Genau, einfach alles auf unserem YouTube-Kanal. Time to Ride unterstrich Adventures. Genau, gibt's dann alles kostenlos zu sehen.
Aber man kann euch auch, glaube ich, auf diversen Kanälen unterstützen, oder?
Ja, über YouTube natürlich.
Also um nochmal ein bisschen Werbung vielleicht
zu machen. Zum einen muss man natürlich dazu sagen, seit Australien diese Show ist auf Englisch komplett. Natürlich, was jetzt, es gibt Untertitel, deutschen Untertitel auf YouTube, der natürlich automatisch generiert ist. Der ist jetzt sicherlich nicht perfekt. Vielleicht finden wir da in der Zukunft eine Lösung, dass wir das besser gestalten können, damit natürlich auch alle deutschen Zuschauer das gut mitverfolgen können. Aber momentan haben wir da jetzt noch nicht unbedingt die perfekte Lösung. Da müssen wir uns ein bisschen auf dieses automatische YouTube-System verlassen. Aber da kann man sich natürlich, da gibt es ja inzwischen diesen Unterstützung, diesen Thanks-Button, kann man uns natürlich unterstützen, wenn man das gut findet, wenn einem das gefällt und wenn man will, dass das im Endeffekt auch weitergeht. Und ansonsten
eigene T-Shirts, mit denen man uns unterstützen kann, also mit über 70 Motiven rund ums Motorradfahren und Reisen. Und wenn jemand da ein neues, cooles T-Shirt sucht, das hilft uns also auch weiter, wenn da jemand einkauft. Und ja, ganz passend eigentlich gerade, es gibt wieder neue Motorrad-Abenteuerkalender für 26, die bin ich gerade am fertigstellen. Also auch wer da Fernweh sucht für die eigenen vier Wände, gibt es in Kürze auch wieder.
Stimmt, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht vielleicht.
Genau.
Ja, gerade genau. Vielleicht die Zeit.
Und gibt dieses Jahr auch einen mit den Kreidler-Bildern aus Australien quasi, also Bilder von diesem Abenteuer und ein Motorrad und ein Landschaft, den haben wir ja sonst auch immer. Genau, das sind so dabei. Die Dinge, die uns natürlich unterstützen und das Projekt auch so ein bisschen am Laufen halten natürlich.
Also ja. Da vielleicht an der Stelle, wenn da jemand schon was gekauft hat, vielen lieben Dank an alle. Das hilft wirklich weiter.
Genau. Vielen Dank an die Unterstützer.
Ja, und das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Ausblick mit der Heimkehr sozusagen. Da kann man sich ja dann schon drauf freuen.
Ich glaube, es gibt noch, ja, definitiv. Also wenn wir über Asien und dann auf dem Landweg nach Hause fahren, ist jede Menge Abenteuer sagen, garantiert weiterhin.
Hier in Australien schon auch natürlich unglaubliche Geschichten erlebt, die wir filmtechnisch natürlich auch mitbegleitet haben mit den Kreidlern. Also da war alles dabei. Und von daher muss ich tatsächlich sagen, kann ich kaum erwarten, das zu produzieren, weil ich richtig Freude habe, diese Geschichte zu erzählen. Und
Als einmal saßen wir da und haben gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Was ist jetzt wieder passiert? Also verrückt. War echt verrückte Zeit bisher hier.
Ja. Und gibt's da schon, weiß ich nicht, habt ihr schon einen groben Zeitplan?
Ja, also der Plan ist jetzt mal, wir werden ja so einige Episoden hier in Australien drehen. Dann werden wir gewisse Zeit sehr wahrscheinlich in Asien uns für einige Wochen, wahrscheinlich eher ein paar Monate, 2-3 Monate vielleicht niederlassen und Australien produzieren. Ja. Und dann werden wir vielleicht im Mai, Juni Indonesien verfilmen, von West bis Sumatra hoch. Indonesien ist ja super spannend, anders, aber nicht minder abenteuerlich als Australien.
Voll chaotisch, laut. Da freue ich mich schon.
Da freuen wir uns schon richtig auch drauf. Hat sicherlich hunderte von spannenden Geschichten zu erzählen. Und genau, und so, das ist jetzt mal so die Planung. Wie es danach weitergeht, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie sich das Ganze auf Dauer finanzieren lässt, weil eben auch dieser Produktionsaufwand nicht gering ist, nennen wir es mal so, nicht bloß mit unserem eigenen Arbeitsaufwand, sondern auch Equipmentkosten. Und wir arbeiten inzwischen mit Editor im Hintergrund, der uns unterstützt. Und ja, wenn das Team größer wird natürlich, werden natürlich auch die Kosten irgendwo größer. Das müssen wir auch irgendwie natürlich einkalkulieren und tragen. Aber das
der
wird
Wunsch
alles.
Und das Ziel
wird
ist,
alles.
Ja,
das wird eine ganz tolle Show.
Viel mehr.
Das glaube ich.
50 Kubik Abenteuer hier.
Okay. Ja, dann kann ich nur ein ganz großes Danke auch sagen. Nochmal danke für eure Zeit und euch weiterhin alles Gute wünschen. Und ich glaube, wir bleiben eh in Kontakt, weil zwischendurch, also ich glaube, nächstes Jahr haben wir ja eine Rumänien-Geschichte eingeplant. von euch. Da geht es dann wieder in ganz, weiß ich nicht, ganz andere Gefilde. Ganz, ganz profan, ja, vielleicht im Vergleich zu dem, was ihr jetzt erlebt habt, aber...
Oh nein, Rumänien war auch, also Rumänien ist eins unserer Highlight-Länder, auf jeden Fall auch. Ganz tolles Land, ja, wird gut.
Ja, ja, ja. Dir auf jeden Fall, Ferdinand, vielen Dank für das, für den tollen Podcast. Ja. Wir haben wahrscheinlich wieder unendlich viel geplappert.
Ich glaube, wir sind ein paar Minuten kürzer als letztes Mal, aber ihr habt ja auch viel zu erzählen, von dem her.
Und was uns vielleicht noch interessieren wird für alle, die jetzt zuhören, Feedback, wie findet ihr das, auf 50 Jahre alten 50 Kubik Mopeds unterwegs zu sein? Also uns wird total das Feedback der Leute interessieren. Immer sehr gerne her damit.
Genau. Ja, kann ich mir nur anschließen, leite ich auch gerne weiter. Falls ihr da draußen nicht sowieso schon fleißig kommentiert.
Ja, ja, also das. Und kriegen wir auch immer gute Tipps und Hinweise, und kann auch viele Australier folgen uns, und generell, die sind unheimlich gastfreundlich und viele Einladungen, und das ist wirklich, wirklich toll.
Okay, also wie gesagt, ich werde alles in den Shownotes verlinken, da könnt ihr euch das Ganze dann nochmal anschauen, und ja, nochmal danke an euch, danke euch da draußen fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, vielen Dank.
Tschüss an alle. Danke.